Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister. Heute mit Maximilian Bölk.
Hast du gesehen, Maximilian, da geht einiges in der Venture-Szene. Es kommt da zu Verschiebungen auf Personalebene.
Ja, ziemlich crazy. Ich habe gesehen, dass bei Benchmark, der General Partner, Miles Grimshaw ist rübergegangen zu Thrive Capital. Und Benchmark ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es viele Rotationen gibt.
Weshalb wechseln General Partner? Weil die haben ja einen guten Vertrag, die haben jetzt einen Carry beteiligt. Weshalb kommen solche Wechsel zustande?
Ja, ich glaube, dass hier muss, also das ist natürlich immer eine Fall-zu-Fall-Betrachtung, aber der Kushner, Josh Kushner, der Thrive führt letzten Endes, ist dafür bekannt, dass sie große AI-Bets machen, also Investments in Richtung künstliche Intelligenz. Und wenn Grimshaw hier ein tolles Angebot bekommen hat und in diesem Bereich zusätzlich noch investieren kann, dann war das vielleicht einfach die Überzeugung. Ja, ich glaube, sie hatten früher auch schon mal gemeinsam zu tun. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, Max, aber ich glaube, der Grimshaw hatte dort seine Karriere gestartet, oder?
Genau.
Was denkst du?
Ja, das ist eine sehr gute Herleitung. Die Information hat ja darüber berichtet und von daher glaube ich schon, das macht absolut Sinn für ihn. Ich glaube, bei Benchmark war ich mir so glücklich auch und insofern ist, glaube ich, ein guter Move von ihm. Okay, wir sind live, Maximilian. Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier einmal im Monat mit Maximilian Bölk über die internationale Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf VC. Maximilian, so schnell sitzen wir wieder zusammen.
Ja, ganz genau. Also die letzten Wochen seit unserem Podcast liefen wie im Zeitraffer, das kann ich dir sagen. Es liefen extrem viele Transaktionen im März und ich hatte unzählige Unterhaltungen mit Investoren und GründerInnen.
Du sagtest es schon im Vorgespräch, viel ist auch um den Start Summit passiert, oder?
Ja, ganz genau. Ich bin jetzt gerade wieder zurück nach 2 Tagen auf dem Start Summit in St. Gallen. Und dieses Jahr war das wirklich ein Spektakel. Das waren vollgepackte Tage mit Meetings, mit Top-GründerInnen und Investoren. Zwischendurch hatte ich auch immer wieder Slots, um extrem spannende Keynotes zu hören. Und auf solchen Veranstaltungen gibt es dann meist sehr gute Side-Events. Unsere Freunde von Swisscom Ventures haben hier etwas Großartiges veranstaltet, wo man sich dann abseits des Trubels auch untereinander ein bisschen austauschen konnte.
Klingt spannend. Was sind denn deine Key Takeaways?
Ja, also es ist immer schwer, so viel Content in einer Handvoll von Key Takeaways zu kondensieren. Aber ich versuch's mal. Also führende VCs wie Cornelius Menke von Sequoia, Christian Miele von Headline oder auch Robert Lacher von La Familia und dem Visionaries Fund sind sich ziemlich einig, dass es nie eine bessere Zeit gab als jetzt, um ein gutes Startup zu gründen. Die Anzahl an VC-Fonds hat sich verhundertfacht in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren hätte ich gesagt, ja. Dry Powder ist auf Rekordniveau, also das zu investierende Kapital bei VCs und die Tools und Bausteine, um Firmen zu bauen, sind breiter verfügbar als je zuvor und eben auch zugänglicher für viele Startups.
Das würde ich auch unterschreiben. Zwar sind wir unter den 2022er Niveaus, aber immer noch eindeutig über dem 10-Jahres-Durchschnitt, was die Anzahl der Transaktionen anbelangt. Du sagst es gab nie eine bessere Zeit, ein gutes Unternehmen zu gründen. Das sollte hier nicht untergehen, denn es ist aktuell eine echt harte Zeit, ein nicht funktionierendes Geschäftsmodell zu gründen oder aktuell keine guten Zahlen vorweisen zu können. Denn wir sehen ein großes Flight to Safety. Also VCs konzentrieren sich sehr auf Top-Qualität. Firmen, die nicht ins Raster passen, haben es aktuell schwerer als in den vergangenen 5 Jahren.
Ja, absolut. Also die Disparität geht auf jeden Fall auseinander. Mein zweites Key Takeaway betrifft AI, also die künstliche Intelligenz. Ich hätte erwartet, dass auf so einer Startup- und VC-Konferenz das Buzzword künstliche Intelligenz wirklich in aller Munde ist. Wir hatten ja auch in den letzten Podcasts immer wieder die Transaktion und ja, der Hype ist schon spürbar. Aber in den Gesprächen mit den VCs habe ich eine deutliche Distanz zu den Generative AI-Modellen gespürt. Also viele sind sogar sehr skeptisch, ob der Markt hier nicht heiß läuft und halten sich aktuell eher fern von Startups, die sich um den Modell-Layer kümmern. Das ist der unterste Layer, so wie OpenAI, die großen Large Language Models gebaut. Der sogenannte Application Layer, das ist der zweite, der darauf aufbaut, war dagegen in aller Munde. Also die Möglichkeit, basierend auf den fundamentalen Modellen neue Applikationen zu bauen. Und hier findet dann ein Switch von dem eher wissenschaftlichen zur Erarbeitung der Large Language Models, ein Switch in den Engineering-Bereich statt, wo Ingenieure mit der Toolbox, mit dem Handwerkszeug, Applikationen bauen. Und dort scheint extrem viel Wert generierbar zu sein. Eine gute Analogie ist, dass der Foundational Layer ist so ähnlich wie das iPhone, das die Kapazität zur Verfügung stellt. Und der Application Layer sind die ganzen Apps, die auf unseren Handys sind, wie Netflix, Instagram, WhatsApp, you name it. Und wenn man sich das so vorstellt, dann kann da noch extrem viel Wert generiert werden.
Sehr gut beschrieben, Maximilian. Ich hatte dies ja auch in meiner Bilanzkolumne. Vom Januar war es, glaube ich, näher beleuchtet. Der Modell Layer der KI hat die besten Bedingungen für eine Spekulationsblase, denke ich. In einem Winner-Takes-it-all-Markt, wohingegen die Weiterentwicklungen auf dem Application-Layer definitiv viel Potenzial haben.
So, und das dritte Key-Takeaway ist für mich, dass ich beobachtet habe, wie stark das Thema Longevity als Trend in aller Munde ist und wie furios hier über neue Geschäftsmodelle nachgedacht wird. Von Verhaltens-Apps, die Schlaf- oder Sporterinnerungen in den Alltag integrieren, über Pharmaprodukte mit Vitaminen und Mineralien zu richtigen Health-Kliniken, die breiter zugänglich gemacht werden. The story goes on, ja. Das Highlight war hier sicherlich die Keynote von dem Tech-Entrepreneur Brian Johnson, dessen Mission es ist, auf ewig zu leben und der stoisch sein Leben nach einem durch Wissenschaftlern, ja, oder einem von Wissenschaftlern ausgearbeiteten Plan ausrichtet. Hier wird es sicher spannende Innovationen geben, aber aus meiner Sicht droht auch eine Überhitzung, da viele vermeintliche Neuerungen die altbewährten Fundamente der Gesundheit, Schlaf, Sport, Ernährung und Stress nicht ablösen kann.
Ja, der Traum vom ewigen Leben. Ich muss zugeben, ich bin noch nicht beim Longevity-Trend angekommen, verfolge die Szene und auch die Startups verstärkt, bin aber noch immer etwas skeptisch, ehrlich gesagt. Ich habe primär ethische Bedenken, wie zum Beispiel der Überbevölkerung, wie sieht es mit einer fairen Ressourcenzuteilung aus oder auch die gerechte Verteilung der Langlebigkeitstechnologien ist sicherlich eine Frage. Du kennst sicherlich dieses Referat von Steve Jobs, wo er mal gesagt hat, die beste Erfindung des Lebens sei der Tod, da man weiß, dass das Leben definitiv endlich ist und man etwas Gas geben muss, wenn man etwas erreichen möchte. Was würdest du tun, wenn du weißt, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit 150-jährig werden wirst?
Ja, okay, das ist eine gute Frage. Jetzt hast du mich ein bisschen kalt erwischt. Ich würde wahrscheinlich mir die ersten 50 Jahre Zeit nehmen, um zu studieren und eine gute Wissensbasis zu legen. Ja.
Ja, genau. Also viele würden wahrscheinlich die ersten 50 Jahre kiffen. und ja, also ich finde die Hypothese sehr hochspannend und verstehe den Ansatz der Befürworter natürlich schon. Ich denke auch, dass dies ein großer Megatrend der nächsten Jahre werden könnte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es sinnvoll und vor allem möglich ist, das Leben systematisch und substanziell zu verlängern. Und zwar für alle Menschen, nicht nur für ein paar Millionäre, die sich die Medizin leisten können. Aber hey, ich mag es nicht, mich so reden zu hören. Ich mache in den nächsten Wochen mal einen Deep Dive in Longevity und berichte dir dann von meinen Erkenntnissen. Hoffen wir, dass der Brian Johnson dann noch lebt und nicht auf einer Bananenschale ausgerutscht ist und sich das Genick gebrochen hat.
Oh, war ja. Also Brian Johnson, wir wünschen dir alles Gute auf jeden Fall. Und ich habe auch noch ein kleines Bonus-Takeaway für dich. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dem CEO von einem Top-Robotik-Unternehmen aus Deutschland, das wir in einer unserer letzten Folgen auch mal gefeatured haben. Die sind extrem erfolgreich gewesen. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, weil es ein sehr vertrauliches Gespräch war. Aber wir sprechen von über 100 Millionen Capital raised. Das Ziel ist mittelfristig einen IPO zu vollführen. Also die sind wirklich voll in der Late Stage. Und der hat mir von dem gewaltigen Unterschied seiner Investoren im Board erzählt und so ein bisschen dargelegt, wie die Kulturunterschiede sind. Und er hat mir im Grunde gesagt, dass die amerikanischen VCs extrem meilensteinbasiert sind, ganz nah dran an der Firma. Die haben jede Woche Touchpoints und steuern die Firma über Metrics und KPIs. Das haben die echt im Griff. Und ehrlich gesagt, er hat gesagt, das ist sehr, sehr pushy, also schon auch invasiv, aber hilft der Firma auch. Das hat er zugegeben. Und er hat mir auch gesagt, dass die anderen, gerade die europäischen VCs, sich eher zurücklehnen und im Laissez-faire-Modus sind. Und das fand ich noch sehr, sehr spannend. Zeigt für mich auch das Level an Professionalität sowie den Kulturunterschied der Investoren.
Ja, Maximilian, das ist eine super Überleitung zum Artikel, den ich gerade gestern in der Bilanz publiziert habe, dass eben das amerikanische VC-Modell für weniger europäische Investoren funktioniert hat. Historisch ist es so, dass amerikanische VCs die Europäer über alle Zeitachsen wie 5, 15, 25 Jahre absolut outperformt haben. Aus meiner Sicht ist der wesentliche Grund hierfür, dass die europäischen VC-Fonds nach dem amerikanischen Modell gebaut wurden, aber die Märkte fundamental anders funktionieren. Die US-VCs sind immer auf der Suche nach den Home Runs und investieren ganz klassisch nach dem Power Law, also der Tatsache, dass die Renditen in einem Fonds von einem oder zwei der Investments gemacht werden, da diese dann durch die Decke gehen. Wie gut der Rest performt und ob hier Investments abgeschrieben werden müssen, ist dabei nicht so wichtig, solange eins bis zwei Home Runs im Portfolio vorhanden sind. Dies klappt selbst in den USA nur für einen erlauchten Kreis sehr gut, aber der Markt ist mehr als doppelt so groß und zudem sind die Bedingungen für Startups generell besser, sodass es eine höhere Chance auf Erfolg. Angesichts der tiefen und wenigen Exits im europäischen Markt sowie der Bedingungen für Startups überhaupt dorthin zu gelangen, ist es einleuchtend, dass die Strategie vieler VC-Fonds auf der Suche nach den Home Runs in der Breite nicht aufgehen konnte. Auch ist es, glaube ich, evident, dass die wesentlich schlechteren Finanzierungsbedingungen im europäischen Umfeld, insbesondere in späteren Scale-Up-Phasen, in den Investmentthesen berücksichtigt werden müssen. Wir sehen europäische Erfolge insbesondere dort, wo die VCs auf die grundsätzlich unterschiedlichen Gegebenheiten eingegangen sind und abseits von dem auf dem Power Law fundierten sogenannten Spray-and-Pray-Ansatz mit großen passiven Portfolien.
Wir sprechen immer wieder darüber, Max, und wir sind uns einig, dass der Spray-and-Pray-Ansatz, bei dem Firmen eher wie Lotterielose behandelt werden, kein Erfolgsrezept ist für professionelles Venture Capital. Was ist denn für dich der Ansatz, der in der nächsten Dekade im Venture Capital die Renditen erzielen lässt, die es braucht, um diese Asset-Klasse auch zu rechtfertigen?
Ja, da bin ich ziemlich klar. Das ist das aktive Management von Investments. Erfolge werden im VC in der nächsten Dekade dort erzielt, wo GPs, also die Fondsmanager, näher an den Private Equity Ansatz sich orientieren, bei dem in einige wenige Firmen investiert wird und in extrem enger Zusammenarbeit die Firmen operativ unterstützt und skaliert werden. Mein klares Ziel ist, die Nummer eins im Speed Dial der GründerInnen zu sein, wenn es ein echtes Problem gibt oder diese einen Sparringpartner brauchen zum Beispiel. Erfolge werden dort erzielt, und da bin ich sehr sicher, wo die Ärmel hochgekrempelt werden und durch jahrelange harte Arbeit gesunde Firmen zu relevanter Größe skaliert werden können.
Also du kennst meine Sicht hier zu Genüge. Für mich ist dies ein intuitiv ja nachvollziehbarer Ansatz, im VC Erfolge zu erzielen und nimmt ein bisschen dieses oft bewusste, ja, intransparente und mystische aus der Gleichung heraus.
Absolut. So, lass uns zu den Hörfragen kommen. Wie ihr wisst, könnt ihr uns Hörfragen unter podcast@burnley.ch zukommen lassen und wir freuen uns immer sehr über euer Feedback oder eben Fragen, die wir dann gemeinsam diskutieren. Janina, ich hoffe, ich spreche das hier richtig aus Winterthur, fragt: Wie viel Dilution oder Verwässerung sollte man als Gründerin hinnehmen? Oder anders gefragt, in welcher Stage sollten die Gründerteams wie viele Anteile am Startup besitzen?
Ja, pass auf, Max, lass mich doch gerne die erste Hörerfrage nehmen. Ich habe mir das Thema gerade erst angeschaut. Liebe Janina, vielen Dank für die Einsendung. Die ehrliche Antwort ist, dass man hier immer den Einzelfall genau anschauen muss. Denn manchmal gibt es ja größere Gründungsteams, verschiedene Phasen, in denen ein Startup sein kann, und so weiter. Du hattest jetzt nicht genau angegeben, in welcher Phase ihr seid. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du die Gründerin bist und dass ihr eher in einer früheren Phase seid. Zuerst einmal, warum ist das überhaupt so wichtig, dieses Thema? VCs wollen, dass GründerInnen langfristig im Startup sind und maximal incentiviert sind, die Firma dann bis zum Exit durchzubringen, weil die Execution ist extrem wichtig. Ansonsten bleibt es nur die Theorie, oder? Und aus meiner Sicht, wenn man sich nur einen Faktor anschauen würde von Startups, eine einzige Variable, die den Erfolg anzeigt, dann ist der Anteil der GründerInnen ein Predictor, also ein Kernfaktor des Erfolges des ganzen Investments. Und diese GründerInnen müssen natürlich dabei bleiben, oder? Natürlich gibt es noch viel weitere Faktoren, aber die erfolgreichsten Ventures dieser Erde hatten ein hohes Involvement der GründerInnen bis in die Late Stage. Apple, Amazon, Google, Facebook, Tesla, Uber, Microsoft sind große Namen, neuere Firmen wie Takto oder Helsing, Mistral, OpenAI, you name it. Sie alle haben GründerInnen im Management-Team. Und ja, wenn du dir überlegst, wie viel Kapital du aufnehmen musst, um zur relevanten Größe zu kommen, zu richtigen Skaleneffekten, und die Valuations dazu mappst, dann solltest du oder insgesamt das Founding-Team bis zum Exit noch über 10% halten können. Das könnte also eine Best-Case-Verteilung geben über die Stages hinweg, die folgendermaßen aussieht. Das Founding-Team sollte nach der Seed-Runde noch 70-80% der Shares halten. Nach der Series A würde ich sagen, sollten sie immer noch über 60% sein. Das wäre ein Best-Case-Szenario. Und idealerweise in der Series B noch immer über 30-40%, in der Series C über 25% und in der Series D über 10-15% und in Series E nochmal über 10%. Also das sind natürlich Best-Case-Szenarien. Die Realität sieht oft auch anders aus. Aber wenn du keine Shares mehr hast und du bist in der Series C, welche Incentive hast du, jeden Tag alles zu geben für diese Firma, oder? Und wenn es eben nicht mehr so ist, dann gibt es da einen Terminus unter VCs. Vielleicht hast du davon gehört, das heißt Broken Cap Tables. Und von diesen spricht man, wenn GründerInnen ganz früh so viel Kapital abgeben, dass sie selbst, wenn alles perfekt läuft, einfach kaum noch am Wert partizipieren können durch die Verwässerung, die schon stattgefunden hat. Und wenn man in der Seed-Runde also deutlich unter 50% ist oder in der Series A-Runde unter 25% als Gründungsteam, dann gibt es hier ein großes Problem. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber VCs sehen die Broken Cap Tables als Warnsignal und meiden dann selbst solche Investments, selbst wenn alle anderen Zahlen stimmen.
Ich kann das nur bestätigen. Viele Schweizer Startups haben Broken Cap Tables. Dies kann verschiedene Gründe haben. Bei den Startups, wo ich jetzt aktiv im VR bin, haben wir jüngst versucht, diese über Mitarbeiteroptionsprogramme oder ESOP-Programme auszugleichen, indem man eben Key Player Optionen zuweist, sodass sie zumindest nicht weit verwässert werden bei späteren Runden. Eine andere Möglichkeit ist ein Phantom Share Programm, bei dem man den GründerInnen einen Exit-Bonus zuweist, sollte ihnen ein erfolgreicher Verkauf der Firma gelingen, sprich ab einem gewissen Enterprise-Value beim Verkauf. Fakt ist jedoch, dass hiesige Investoren das Thema fälschlicherweise vernachlässigen, was sich dann nachteilig in der weiteren Entwicklung des Startups auswirkt. Kommen wir zur zweiten Hörfrage. Timo aus Zürich schreibt, dass er gerne gründen möchte und ob es sinnvoller sei, in einen konservativen Businessplan reinzugründen, sprich realistische, erreichbare Probleme zu lösen und inkrementell zu wachsen, oder ob man sich an große, fundamentale Probleme heranwagen sollte. Das ist eine sehr spannende, aber auch schwierige Frage. Nun, Timo, ich empfehle dir zunächst das Buch von Peter Thiel, Zero to One, zu lesen. Max, gell? Das ist doch ein guter Vorschlag.
Ja, absolut. Das ist ja ein großartiges Buch und gehört zur Standardlektüre jeder Gründerin. Ja.
Genau. Also Thiel spricht sich da klar für die Gründung von sogenannten One-Startups aus, also Firmen, die ein echtes Problem lösen und eine disruptive Wirkung erzielen können. Ehrlich gesagt gelingt dies nur den wenigsten Gründern. Deshalb habe ich durchaus Verständnis für den alternativen Weg, nämlich die Gründung einer Firma, die eine einfachere, sprich inkrementelle Verbesserung des Status quo erreichen möchte. Noch extremer, das möchte ich hier noch erwähnen, ist die Gründung von Copycats, wie das Rocket Internet mehr oder weniger erfolgreich vorexerziert hat. Man kopiert zum Beispiel in der Schweiz ein Geschäftsmodell, welches sich im Ausland bewährt hat, wie das zum Beispiel Adrian Locher von Dindeal bei Dindeal Vorbild Groupon gemacht hat oder Alan Fry bei Amorana als Vorbild Amorelli. Die haben das beide sehr erfolgreich gemacht. Beide waren sehr erfolgreich und konnten die Firma in relativ kurzer Zeit veräußern. Meistens spielt natürlich der Faktor Zufall eine entscheidende Rolle. Die disruptiven Gründer der jüngsten Zeit wie Travis Kalanick oder Elon Musk sind aufgrund von tatsächlichen Vorkommnissen beziehungsweise Erfahrungen, Problemen auf ihre disruptive Geschäftsidee kommen. Wenn du jetzt systematisch nach einer gelungenen Geschäftsidee suchst, wirst du wahrscheinlich eher bei den inkrementellen Ideen fündig, lieber Timo. Gut, bevor wir zu den Transactions vom März kommen, Reddit ist doch gerade an die Börse gegangen. Wir hatten ja in unserer letzten Folge spekuliert, wie erfolgreich der sein wird, Maximilian.
Also Reddits IPO war ein absoluter Paukenschlag. Die Aktie wurde von Investmentbankern am oberen Ende der IPO-Range bei 43 US-Dollar gepriced Und das hat etwa einer Valuation bei Ausgabe von 6,5 Milliarden US-Dollar entsprochen. Am ersten Tag stieg der Preis dann um satte 48% auf über 50 US-Dollar, was einer Bewertung von knapp 9,5 Milliarden entsprach. Interessanterweise einer ähnlichen Valuation wie bei dem damaligen Facebook-Debüt.
Wow, das ist ja mal ein Start. 9,5 Milliarden entspricht ja auch ziemlich genau der letzten privaten Bewertung. Ich glaube, die war im vergangenen Jahr bei rund 10 Milliarden US-Dollar, bei der Reddit noch privat Geld eingesammelt hatte. Wir hatten in einer frühen Folge mal über IPOs gesprochen und erwähnt, dass Investmentbanken normalerweise versuchen, die Aktie so zu bepreisen, dass es einen IPO-Pop von ca. 20-25% gibt. Hier haben die Banker die Nachfrage wohl eher unterschätzt. Reddit war 10-mal überzeichnet. Oder die andere Variante ist, dass der Markt die Aktie überbewertet hat und die Modelle der Investmentbanker einfach fundamental nicht mehr hergegeben haben. Anyways, es wurden über den IPO Aktien in der Höhe von 748 Millionen verkauft und Reddit erhielt davon ca. 519 Millionen, wobei der Rest an existierende Shareholder ging.
Ja, wir werden es sehen. Max, wir hatten in der letzten Folge etwas Bedenken wegen der Verluste, die Reddit eingefahren hat in den letzten Jahren und dem doch eher verhaltenen Wachstum, waren aber bullish wegen der starken Nutzerzahlen und dem breiten Hype bzw. dem Rückhalt bei den Investoren. Es bleibt absolut spannend.
Ja, genau. So, kommen wir zu den Transactions vom März. Auch hier hatten wir eine Fülle an Material zur Auswahl und es war ehrlich gesagt relativ schwer, sich zu begrenzen. Ich erinnere mich noch an die Episoden aus dem letzten Jahr, bei denen wir lange nach den Top-Deals gesucht haben und aktuell passiert fast jeden Tag etwas Spannendes. Lass uns doch gleich mit Ingrid beginnen. Maximilian, was macht die schwedische Firma?
Ja, das Startup Ingrid ist aktuell in aller Munde, denn es hat gerade 21 Millionen Euro an Kapital aufgenommen, um einen wesentlichen Painpoint im Online-Shopping-Prozess zu lösen.
Lass mich raten, Delivery.
Ganz genau, Max. Die letzte Meile ist einfach immer ein Problem für den E-Commerce. Und oft haben die Firmen einfach keine Handhabe über die Qualität der Subunternehmer, die es dann letzten Endes zustellen, also die Pakete. Und können es sich nicht leisten, eigene Carrier-Flotten à la Amazon aufzubauen. Und wenn dann etwas schief geht mit deiner Delivery, dann ist es ein so negatives Kundenerlebnis, das oft direkt mit der Brand verknüpft wird, obwohl die eigentlich nichts dafür kann. Gemäß Studien werden trotzdem 85% aller Kunden, die eine negative Erfahrung bei der Lieferung erlebt haben, sich von dem Startup abwenden und nicht nochmal bei der Brand bestellen.
Mhm, das sehe ich. Auch sind die versteckten Kosten ein echtes Problem und Free Delivery heißt dann oft auch einfach, dass die Marge der E-Commerce-Firmen weiter erodiert.
So, und Ingrid löst das, indem sie über eine API in den Bestellprozess direkt integriert sind und auf eine Fülle von Lieferfirmen und dem Pricing in Echtzeit zugreifen können während der Bestellung, sodass die Preisfindung für die Lieferung wesentlich transparenter und breiter stattfindet. Es ist also eine B2B-Lösung, die aktuell 250 Kunden über 180 Länder anspricht und Ingrid konnte bis dato 32 Millionen Euro an Kapital raisen mit dieser Value Proposition. Die Valuation wurde nicht genannt in der Runde, aber der Lead-Investor war der Growth-Gigant Verdane, die knapp 7 Milliarden an Commitments in über 400 Investments abgegeben haben.
Interessant. Lass uns gleich weitermachen mit Telegram. Die hatten wir schon länger im Auge und hier ist einiges passiert.
Ja, ganz genau. Ich hatte das Founder-Interview in der Financial Times gelesen. Die sind doch sonst eher verschlossen, scheinen aber jetzt in die Kommunikationsoffensive zu gehen. Was meinst du, Max?
Das wundert mich nicht, denn dies ist ganz klar ein kurzfristiges Ziel. Die Firma hat die 900 Millionen Nutzergrenze erreicht und denkt über ein IPO nach, vielleicht noch in diesem Jahr. Telegram ist eine der weltweit erfolgreichsten Plattformen, über die täglich Millionen von Menschen kommunizieren und die nach eigenen Angaben hunderte von Millionen an Umsätzen pro Jahr generieren.
Fast eine Milliarde an Nutzern ist aber auch wirklich gigantisch. Mit so einer Konsumentenbasis können ja verschiedenste Geschäftsmodelle ausgerollt werden, um das Customer Engagement zu monetarisieren.
Das ist nicht auch in der potenziellen Valuation widerspiegelt. Wir haben es wahrscheinlich mit einem Dekakorn zu tun, also einer Firma, die mit über 10 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Jüngst hat Telegram bekannt gegeben, dass sie 300 30 Millionen US-Dollar an Kapital durch Bonds, also Anleihen, einsammeln konnten. Ich bin sehr gespannt, was wir in naher Zukunft von Telegram hören werden.
Ja, absolut. Ich halte meine Augen auch offen. Machen wir doch weiter mit weniger guten Nachrichten. Bei einem anderen Social-Media-Startup, nämlich der Firma BeReal, der geht nämlich das Geld aus. Und Gerüchten zufolge haben sie noch etwa einen Cash-Puffer von nur noch einigen Monaten übrig. Das tut mir persönlich wirklich leid, aber es ist so, dass, ja, BeReal wirklich in Schwierigkeiten steckt. Ich bin eigentlich ein Fan der Idee, aber ja, lass mich dir einen kleinen Background geben, bevor wir tiefer einsteigen. Das soziale Netzwerk hatte im 2021, 2022 einen Boom mit einer wirklich coolen Idee, wie ich finde, denn wenn du auf der Plattform bist, angemeldet, dann wirst du einmal am Tag zu einer zufälligen Zeit aufgefordert, ein Bild von dir zu machen und deinem Umfeld. Du musst das nicht machen, siehst dann aber natürlich auch nicht die Updates deiner Freunde. Und für diejenigen, die gerne mit Freunden online interagieren, ist es eine erfrischende Art irgendwie in einer Welt, die sonst extrem kuratiert ist mit Filtern und Social Media Feeds, die im Grunde nur Highlight Reels sind. Was ich vergessen habe zu sagen ist, du kriegst diese Aufforderung, hast dann 2 Minuten Zeit, ein Bild zu machen. Und das ist irgendwie, ja, eine ganz andere Art, diese Social Media, die Plattform und generell das Geschäftsmodell zu nutzen. Und insbesondere jüngere Zielgruppen hat das Unternehmen sehr stark damit angesprochen. Im Peak 70 Millionen Monthly Active Users. Diese Zahl ist jedoch anscheinend stark zurückgegangen auf aktuell nur noch rund 25 Millionen. Und aus meiner Sicht auch dann der Auslöser für die schwierige Situation bei BeReal. Die Firma hatte in 2022 noch 60 Millionen US-Dollar bei einer 600 Millionen US-Dollar Valuation aufgenommen und wird diese aktuell kaum noch halten können.
Okay, kommen wir zur indischen Hörbuchplattform Pocket FM. Pocket FM ist eine Online-Audio-Streaming-Plattform, die in mehr als 20 Ländern weltweit vertreten ist und über 250.000 Autorinnen und Autoren von Inhalten und mehr als 130 Millionen Hörerinnen in verschiedenen Regionen hat. Pocket FM hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie eine 100 Millionen US-Runde abgeschlossen hat mit dem amerikanischen Top-VC Lightspeed als Lead-Investor. Mit dabei waren noch Tencent, Tanglin Venture Partners und einige mehr. Wir sind selbst immer mal wieder mit Lightspeed im Gespräch, gell, Maximilian? Ja. Und ich nehme die als einer der Investoren wahr, die im Silicon Valley so ziemlich jeden Deal sehen und extrem kompetitiv sind. Die Valuation soll etwa bei 700 Millionen US-Dollar gewesen sein.
Du schaust so, Max, das war sicherlich noch nicht alles, oder?
Ja, genau, du hast gesehen, ich habe noch ein paar Notizen mir gemacht zum Deal. Obwohl sie eigentlich gerade erst die aktuelle Runde bekannt gegeben haben, kommen Gerüchte auf, dass Pocket FM in Gesprächen sei mit AIDA, der Abu Dhabi Investment Authority, für eine weitere Wachstumsfinanzierung, die Firma bei fast dem Doppelten bewerten könnte, also bei 1,2 Milliarden US-Dollar. Die hohe Nachfrage der Investoren zeigt das Potenzial im Hörbuchbereich für diejenigen, die eine breite Konsumentenbasis ansprechen.
Ja, die guten Metrics helfen natürlich auch. Meines Wissens nach hat die Firma über 150 Millionen Global ARR, also Annual Recurring Revenue, mit hohen Wachstumsraten und einem innovativen Pricing. Anstatt Subscriptions werden hier über Mikrotransaktionen die Umsätze erzielt. HörerInnen können eine Anzahl an Episoden umsonst hören und dann über In-App-Coins weitere dazu kaufen. Also es findet hier auch eine Gamification statt. Dies ist mal ein ganz frischer Ansatz anstatt der klassischen Spotify- oder Netflix-Subscription. Mhm. Ja, Max, was haben wir noch auf der Liste?
Ich muss schauen. Ja, ein unglaublich spannender Deal ist die amerikanische Firma Liquid Death. Kennst du die?
Ja, die kenne ich. Das ist, die sind crazy.
Ja, das ist ein Branding Story.
Ja.
Was die gemacht haben, die haben eine Red Bull oder Monster Energy ähnliche Brand rund um den Verkauf von Wasser kreiert. Und die haben im März 67 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,4 Milliarden aufgenommen. Mal vorstellen. Die Firma hat bereits ein Umsatz von über 250 Millionen US-Dollar und ist bei 113.000 Retailern in den USA und den UK gelistet. Investoren waren hier keine klassischen VCs, es ist eben wahrscheinlich kein VC-Case, sondern Distributoren aus der Branche und Hollywood-Persönlichkeiten, Profisportler wie zum Beispiel NFL-Pro DeAndre Hopkins. Ich finde den Deal so spannend, weil Liquid Death eine so einzigartige Brand erstellt hat. Der Slogan ist auch cool, Murder Your Thirst, verknüpft mit der Tatsache, dass der Verkauf von Wasser, angereichert natürlich mit Vitaminen und so weiter und so fort, unter einer schockierenden Message den Zeitgeist so trifft. Das ist, finde ich, wirklich spannender.
Ja, ich habe zwar in Latein damals oft gepennt, aber ich glaube, das nennt man Oxymoron, wenn zwei gegenteilige Konzepte so eng verknüpft werden. Etwa 5-mal Umsatz für eine Marke, die eigentlich eine Commodity verkauft. Wasser an sich ist jetzt nicht so besonders als End-User-Product, ist extrem beachtlich. Und klar, Stars und Profisportler können das natürlich dann auch weiter multiplizieren mit ihrer eigenen Brand und auf ihrer Cloud und so weiter. Fundamental wäre ich persönlich dafür nicht der richtige Investor. Aber wenn das Team so weitermacht, dann werden wir noch sehr, sehr viel von Liquid Death hören. Lass mich doch gern gleich weitermachen mit einigen AI-Deals. So wie das weitergeht, sollten wir vielleicht eine kleine Rubrik machen, nur für AI, Max. Und hoffentlich kommt das unseren HörerInnen nicht zu den Ohren raus. Wir inkludieren diese Deals natürlich, weil AI ein ganzes Spektrum, gerade im Application Layer, über den ich vorhin gesprochen habe, eröffnet und wir hier erst die Anfänge sehen. Die Firma Darwin AI wurde von Apple gekauft. Das ist natürlich einen Blick wert, denn Apple ist generell sehr verschwiegen und sehr selektiv, wenn sie Firmen kaufen, generell. Ich habe aber von nahestehenden Personen gehört, dass sie unter dem Mantel der Verschwiegenheit viel im KI-Bereich aktuell zukaufen. So auch Darwin AI aus Kanada. Dies ist ein B2B-Unternehmen, das Herstellern von Elektronik Qualitätssicherungsprotokolle an die Hand gibt und verspricht, die Effizienz zu erhöhen bei diesen Herstellern. Audi, BMW, Honeywell und der jetzt mittlerweile sehr bekannte Chiphersteller ARM gehören bisher zu den Kunden.
Okay, und warum denkst du, hat Apple diese Firma gekauft?
Ja, ich spekuliere jetzt einfach mal. Apple kauft meistens Technologie, nicht weil sie an den zusätzlichen Umsätzen interessiert sind. Apple ist einfach ein absoluter Gigant, sondern um die zusätzlichen Innovationen in ihr bestehendes Technologieportfolio zu integrieren. Da Darwin AI so einen starken Manufacturing, also Herstellerfokus hatte, kann es sehr gut sein, dass Apple mit der KI-Komponente ihre eigenen Produktionslinien verbessern möchte. Oder auch denkbar ist, dass Apples AI-Produkt, das sie noch in 2024 angekündigt haben und kommen soll, sich an Hersteller richten könnte, also ein B2B-Pivot. Ich denke, dass dies weniger realistisch ist, ehrlich gesagt, da Apple einen extrem starken B2C-Fokus hatte in der Vergangenheit und dies doch schwerlich verwässern möchte, aus meiner Sicht.
Dann hatten wir Together AI, das bereits durch Nvidia finanziert wurde. Sie haben im März rund 106 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1,25 Milliarden geraced. Salesforce Ventures hat das Investment geleitet und Wachstumsinvestoren wie Quatu, Lux Capital und Emergence Capital waren passive Investoren in der Runde. Together AI bietet Zugang zu Nvidias GPUs und stellt Kapazität zur Verfügung. Dies ist ein extrem gutes Beispiel, dass man in einem Goldrausch durch eben das Verkaufen von Schaufeln reich werden kann. Das Startup hat viele Kunden, welche die so knappe Kapazität brauchen für ihre Modelle.
Die schiere Anzahl an Startups verdeutlicht den Boom und das Wachstumspotenzial in diesem Bereich aus meiner Sicht. Die Series A von Together AI lag meines Wissens schon damals bei beachtlichen 102,5 Millionen US-Dollar und bei der hat damals Kleiner Perkins, der legendäre VC-Investor, und sogar Nvidia in die Firma investiert.
Ja, also die Story von Nvidia ist crazy. Wir müssen mal ein Special zu Nvidia machen. Ich meine, was die jetzt alles machen, wie sie entwickelt haben, gehen jetzt in die Breite von den... Also das ist wirklich krass. Und die werden so marktmächtig.
Ja.
Ich sehe schon die Wettbewerbskommission auf der ganzen Welt kommen. Die sind ja im Moment sehr aktiv, by the way, bei allen großen Tech-Companies. Und wenn das bei ihnen wieder so weitergeht, dann wird das auf jeden Fall spannend.
Absolut, ja. Vor allen Dingen Nvidia hat einfach komplett den Daumen drauf. Die sitzen an der Quelle, wie du sagst, der Schaufeln verkaufen. Alle Welt braucht die CPUs und GPUs, die Chipsätze von Nvidia. Und es gibt ein riesen Bottleneck. Von daher, es ist aus so einem Ökosystem kann immer auch extrem viel Innovation kommen. Ich habe jetzt gesehen, dass sie mit Robotern um die Ecke kommen und eigenen AI-Produkten. Jetzt machen sie die Startup-Investments. Also das wird extrem spannend, was wir noch von Nvidia erwarten dürfen.
Maximilian, lass uns mit dem Udacity-Deal die Folge beenden.
Ja klar, also das Startup Udacity wurde von der Beratungsfirma Accenture gekauft. Udacity ist ein Anbieter von, ja, wie beschreibt man das am besten, digitaler Weiterbildung und auf die Person zugeschnittener Online-Learning-Software mit extrem hochwertig qualitativem Content. Die Firma hat 21 Millionen registrierte NutzerInnen in 195 Ländern und mit der Übernahme werden etwa 230 angestellte Accenture-Mitarbeiter.
Ja, ich kenne Udacity natürlich sehr gut. Als ich im Jahr 2013 die Online-Learning-Plattform Diplomero gegründet habe, ging Udacity auch an den Start, vielleicht sogar ein bisschen früher. Ich habe immer gerätselt, ob Gründer Sebastian Truhn, der übrigens auch im Board der Credit Suisse saß, die Firma erfolgreich weiterverkaufen oder, wie er auch schon gemutmaßt hat, an die Börse bringen kann. Über den Preis wurde öffentlich nichts verraten, aber vor einem Jahr war das circa, war die Firma bereits in Verkaufsverhandlungen bei einem Preis von etwa 80 Millionen US-Dollar. Nachdem die Verhandlungen stockten, hat sich Accenture die Firma geschnappt. 2015 war die Valuation noch bei 1 Milliarde und die Firma hat insgesamt fast 300 Millionen Kapital eingesammelt. Scheint mir nach einem sehr guten Deal für Accenture auszusehen. Die Investoren bei Udacity hatten wohl nicht sehr viel davon, außer sie waren mit extensiven Liquidity Preferences ausgestattet, was wiederum schlecht für die Gründer wäre.
Ja, das kann man wohl sagen.
Okay. Das war's für heute gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Vielen Dank für den Support. Frohe Ostern. Tschüss. Macht's gut.